Ich würde gern am Anfang noch beten und dann würde ich gerne einsteigen mit dem Thema von heute. Jesus, ich will dir Danke sagen für diesen schönen Tag, den du gemacht hast. Ich will dir Danke sagen für deine Gegenwart. Ich will dir Danke sagen, dass wir jetzt hier zusammengekommen sind, um uns wirklich auf dich auszurichten. Und ich lade dich jetzt ein, auch jetzt in die Zeit der Predigt, dass du mitten unter uns bist, dass du meine Worte lenkst, dass du die Herzen vorbereitest und genau, dass dein Wille heute Abend geschieht. Amen. Genau, wir befinden uns in der Predigtreihe Herzschlag und wir erklären das gerne jede Woche wieder neu. Diese Predigtreihe ist uns ganz wichtig geworden, um mit euch zusammen darüber zu reden, was ist das, was uns als Gemeinde ganz besonders wichtig ist. Und wir hatten jetzt schon verschiedenste Themen. Es ging los mit der Gegenwart Gottes. Das ist eben uns in unserem Leben und hier in der Gemeinde im Besonderen wirklich wichtig ist, Gottes Gegenwart zu haben. Und es kann sein, dass man auf einem Weg ist und dass man merkt, okay, hier an dieser Stelle sollen wir anhalten. Dann kann es sein, dass es Momente gibt, wo Gott sagt, hey, ihr sollt weiterziehen und genau das eben zu tun, dass wir nicht in dem stehen bleiben, wo wir sagen, ach, das wollen wir halt jetzt unbedingt machen, sondern dass wir auf Gott hören und seinen Wegen folgen. Das zweite ist das Thema Gemeinschaft, weil Gott uns als Beziehungsmenschen wirklich geschaffen hat, dass wir miteinander in Beziehung leben, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir uns ermahnen, erbauen, uns wirklich unterstützen, um auf den Wegen zu bleiben, die Gott für uns hat, um miteinander ja einfach schöne Zeiten zu verbringen, wo wir sagen, wir leben unser Leben gemeinsam, wir sind nicht alleine unterwegs. Und genau, und das dritte Thema ist heute, nee, was habe ich vergessen? Ach ja, genau, die Welt, genau, das war auch die Welt wirklich zu lieben, dass wir aufhören wollen damit zu sagen, wir müssen uns vor der Welt schützen, weil das überhaupt nicht in Gottes Sinne ist. Gott liebt die Welt, er hat die Welt gemacht und Gott hat jeden von euch an unterschiedlichsten Stellen gestellt, in euren Job, in eure Familien, in eure Nachbarschaft, weil ihr dort wirklich ein Zeugnis sein sollt von Jesus, weil ihr ein Licht sein sollt. Und mit diesem Bewusstsein dahin zu gehen, Gott hat mich hier hingestellt, um seinen Namen groß zu machen. Und heute haben wir die vierte Säule und die heißt Veränderung. Jetzt ist das Thema Veränderung immer so eine Herausforderung, weil wir ja alle wissen, wenn es um Veränderung geht, ich muss erstmal was Altes hinter mich lassen, bevor ich mich auf etwas Neues einlassen kann. Und durch die Bibel hinweg sehen wir ganz große Veränderungsprozesse und wir sehen, dass Veränderung ganz viel mit dir zu tun hat und mit mir. Es geht ganz sehr um das Persönliche. Ich stehe in einem Veränderungsprozess. Und wir können da von den Jüngern lesen, wo Jesus sagt, hey, ihr sollt alles hinter euch lassen, um mir wirklich nachzufolgen. Und Menschen bekamen eine ganz neue Identität, weil sie gesagt haben, ja, ich bin nicht mehr das, was ich mal war, sondern Gott, ich lege dir mein gesamtes Leben hin, ich lasse alles hinter mir und ich folge dir nach. Wir können von einem Jakob in der Bibel lesen, der den Segen erschlichen hat, der ein Betrüger war und wo Gott sagt, und dich nenne ich Israel. Und Israel bedeutet, Gott streitet für uns, Gott herrscht oder Gott möge herrschen. Und du merkst dieses, da ist eine Begegnung mit diesem Gott. Und bei Jakob war das ganz stark, da war diese Begegnung mit diesem Gott. Und plötzlich hat er gemerkt, Gott ist es, der für mich streitet. Und plötzlich war das ganze Leben, hatte ein ganz anderes Fundament. Und er ist wirklich neu geworden. Wenn wir über Veränderung reden, dann heißt es auch, dass das Alte nicht so bleiben kann, wie es ist. Und das bezieht sich eben auch immer wieder auf uns ganz persönlich, aber auch auf die Gemeinde. Und wenn wir eben von der Gemeinde reden, dann reden wir nicht von den Veranstaltungen, von Gottesdiensten, von irgendwelchen Programmen, sondern Gemeinde besteht aus Beziehungen. Es geht um uns und es geht eben um die Veränderungsprozesse in uns. Und dein Alltag ist viel wichtiger wie das, was hier geschieht. Gott geht es um deinen Alltag. Gott will mit dir 24 Stunden unterwegs sein. Er ist wirklich an dir interessiert. Und er will nicht länger, dass wir so ein getrenntes Leben haben von dem, wenn wir hier sind und dann zu Hause oder auf Arbeit, sondern er will in alle Bereiche unseres Lebens hinein. Ich finde das immer wieder gut, sich wirklich zu sagen, der Weg ist das Ziel, auch für uns als Gemeinde. Wir haben zwar hier einen festen Ort, an dem wir uns treffen, aber wir sind unterwegs und wir werden unterwegs bleiben. Und da gibt es irgendwie so ein schönes Bild. Stell dir vor, du bist jetzt noch mal ein paar Jahre jünger, du wohnst noch bei deinen Eltern zu Hause, bei Mama und Papa, die schön für dich Essen machen und du hast ein wunderschönes Kinderzimmer. Vielleicht warst du mit deinem Kinderzimmer nicht so zufrieden, aber stell dir vor, du hattest ein wunderschönes Kinderzimmer und du wohnst in diesem Kinderzimmer. Und dann mit der Zeit wirst du älter und dann irgendwann lernst du jemanden kennen. So, du lernst die Person kennen, ihr verliebt euch, alles super, ihr heiratet und dann zieht dein Partner mit in dieses Kinderzimmer, weil du sagst, hier ist es so schön, ich fühle mich wohl, ich bekomme hier Rundum-Service, alles super und dein Partner zieht mit ein, total nett. Also ich meine, der Partner, der hat es voll gut, richtig genial. Dann kommt das erste Kind, dann kommt das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte und du sagst immer noch, naja, ich bleib hier wohnen, alles super, ich habe doch mein schönes Kinderzimmer, warum sollte ich denn mich irgendwie in eine Richtung bewegen? Und uns allen ist klar, kein Mensch auf dieser Welt würde das tun. Sondern sobald, also eigentlich schon, wenn man merkt, man wird älter, sagt man, ah nein, ich halte es hier zu Hause nicht mehr aus. Es ist einfach nur furchtbar, es kracht die ganze Zeit nur. Ich will jetzt endlich mal mein eigenes Ding machen. Also bei mir war das zumindest so, bei mir war das wirklich 18 und ja, jetzt will ich mein Ding machen. Aber ich glaube, gerade wenn man dann noch jemanden kennenlernt und so, irgendwie macht es Sinn. Ich muss mich in meinem Leben bewegen, ich muss weitergehen, ich kann nicht da bleiben, wo ich gerade bin. Und das heißt, du musst deinen Po hochkriegen und du musst Verantwortung in deinem Leben übernehmen. Also das heißt, okay, wenn du das erste Mal eine eigene Wohnung hast, du musst lernen, Essen zu kochen, du musst lernen, Wäsche zu waschen, all diese Dinge, das geht dann eben los. Und das ist etwas, wo man merkt, man kommt in eine neue Reife. Das ist nicht immer nett, man hat da auch nicht immer Bock drauf. Am Anfang sieht es vielleicht auch aus wie, ja, ich sage jetzt das Wort nicht, es sieht einfach schlimm aus, aber irgendwie merkst du, naja, irgendwie vielleicht müsste ich doch mal was machen. Und da merken wir auch, dass in unserem Leben alles seine Zeit hat und das ist wirklich gut. Seit ein paar Wochen kann ich zum Beispiel nach fast 7 Jahren endlich durchschlafen und ich sage euch, ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Ich habe Energie, mir geht's gut, ich stehe morgens auf. Es ist wie ein anderes Leben. Stell dir vor, du hast ewig, wirklich ewig bis zu deinem Lebensende ein kleines Baby in deinem Schlafzimmer. Oder stell dir vor, du hast einen, für die Älteren unter uns, einen pubertierenden Teenager bis zu deinem Lebensende zu Hause. Oder du bist selbst ein pubertierender Teenager bis zu deinem Lebensende. Will man eigentlich nicht sein. Irgendwann sagt man so, okay, jetzt hast du das alles mal rausgelassen und jetzt geht's irgendwie mal normal weiter. Stell dir vor, du würdest auf ewig so bleiben, wie du heute bist. Ich für mich weiß ganz genau, ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin, weil ich sehe in meinem Leben immer wieder Bereiche, wo ich merke, oh, da würde ich mich wirklich gerne verändern. Und es ist für mich so ein Geschenk, mit Gott unterwegs zu sein, dass ich sagen kann, du Gott, bitte verändere mich an diesen Punkten. Ich bin da so unglücklich, wie ich manchmal reagiere oder wie ich manchmal zu Hause bin. Ich finde es so schrecklich. Bitte hilf mir, mich zu verändern. Und auch wenn wir eine junge Gemeinde irgendwo sind, sind wir doch schon ziemlich lange miteinander unterwegs. Und auch wir haben immer wieder erlebt, dass es manchmal ganz schön schwer ist, sich auf Neues einzulassen. In der Vergangenheit waren wir tatsächlich solche Teenies und Gott musste uns immer mal so einen Tritt geben. Wir sind ständig aus irgendwelchen Räumlichkeiten rausgeflogen. Also nicht, weil wir uns so schlecht verhalten haben, sondern einfach, weil die Mieter gewechselt haben, was auch immer. Wir wären nie irgendwie woanders hingegangen und erst recht wären wir, wenn es um uns geht, nicht hier. Und Gott hat uns es aber zugetraut, uns immer wieder aus unserer Komfortzone herauszubringen. Und der Punkt ist der, dass Veränderungen in unserem Leben wehtun kann. Wenn wir merken, Dinge gehen zu Ende, Lebensphasen gehen zu Ende, da darf ein Schmerz da sein. Und der ist manchmal echt groß zu merken, auch gerade wenn man sich vielleicht vorgestellt hat, das war meine Vorstellung und da gehen Dinge irgendwie zu Ende. Es verändert sich etwas, das tut weh, weil das an unsere Sicherheit geht, an das, was wir wirklich kennen. Es bringt eben immer Unsicherheit mit sich, weil ich eben nicht weiß, wird das funktionieren, was vor mir liegt. Die Sicherheit haben wir nicht. Wir wissen nicht, wird es wirklich funktionieren. Und in den vergangenen Wochen haben wir immer mal auch das Volk Israel uns angeschaut und dort können wir eben auch davon lesen, wie dieses Volk immer wieder Veränderungen durchmachen musste und wie dieses Volk auf einem Weg war, in einem Prozess war. Und es gibt diese bekannte Stelle, die wir auch schon immer mal wieder hatten, wo es darum ging, okay, die sind eine lange Zeit durch die Wüste gegangen und dann kommt dieser Punkt, sie sind vor diesem neuen Land was Gott ihnen verheißen hat, wo sie haben ein altes Land verlassen, das hieß Ägypten. Dort waren sie Sklaven, mit ihnen wurde ganz schlimm umgegangen. Und Gott hat Mose gesandt und gesagt, hey, mein Volk, das schreit, das weint, dem geht's nicht gut. Führe das aus der Sklaverei heraus und führe dieses Volk in das neue Land, was ich dir zeigen werde. Und die sind dann eben, haben viele Herausforderungen erlebt, sind lange durch die Wüste gelaufen und so weiter und so fort. Und irgendwann stehen sie eben da und es gibt diesen Tag, wo sie dieses neue Land kennenlernen. Und sie sagen, okay, es gibt 10 Männer und diese 10 Männer, die ziehen los und schauen sich das erstmal an. Finde ich schon mal recht cool. Wir sind oftmals nicht in so einer Luxussituation, wo man sagen kann, ich gucke mich da erstmal um und dann kann ich mich ja immer noch anders entscheiden. Oftmals ist es bei uns heute so, wir haben keinen Plan, wie das am Ende wirklich aussieht. Dort hatten sie diese Möglichkeit und diese 10 Männer, die waren dort unterwegs. Und sie kommen wieder und sie sagen, ja, es ist tatsächlich ein tolles Land, da fließen Milch und Honig und da sind riesige Trauben. Also ich liebe Weintrauben, für mich war das wirklich ein Traum. Riesige Trauben und die bringen da auch welche mit. Und 8 von denen sagen, aber das ist fürchterlich. Dort sind Riesen, dort sind ganz starke Männer, wir werden unterdrückt werden, wir haben Angst, wir wollen da nicht hingehen. Und Kaleb ist jemand, der sagt, stopp Leute, Gott hat uns gesagt, das ist unser neues Land, dieses neue Land sieht super aus, Gott ist an unserer Seite, wir brauchen keine Angst zu haben, wir gehen dahin und wir werden diese Menschen dort bezwingen. Und an dieser Stelle wird's total spannend, weil da stehen 2 Aussagen im Raum und das Volk Israel kann sich entscheiden, wem geben wir mehr Glauben? Was ist für uns, wo wir sagen, und diese Entscheidung treffen wir jetzt? Und die Panik kommt, die Panik wird größer und größer, weil die hören das und die hören das Negative und es wird lauter und lauter. Und dann fangen diese anderen 8 Männer an und die Bewohner, die werden euch fressen. Also da werden dann wirklich solche Szenarien gebildet, wo man, wenn man das liest, muss man kurz schmunzeln und denken, naja, also fressen werden sie euch jetzt nicht. Aber ich finde, das ist total menschlich, wo du merkst, wenn die Panik in dir hochkommt, plötzlich hast du Bilder und Dinge vor deinen Augen und du machst den anderen, um die ja von deiner Meinung zu überzeugen. Und die sagen so, nee, also das können wir nicht machen. Und plötzlich geht es los, dass das ganze Volk, den Mose, den Aaron, den Josua und den Kaleb, das sind die 4 Männer, die richtig viel Verantwortung getragen haben, die sich um das Volk ganz lang gekümmert haben, die sagen, und wir wollen die jetzt steinigen. Weil wir, die sind so, also wir wollen das nicht und in ihnen wird so viel Böses wirklich sichtbar, dass sie sagen, und wir bringen diese Männer um. Und dann kommt diese Stelle, wo dann Gott sagt, okay, ich schicke wirklich meine Herrlichkeit. Er kam wirklich. Und wir lesen im 3. Mose 14, 5 bis 9, da fielen Mose und Aaron vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Israeliten auf ihr Angesicht nieder. Josua aber, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die bei denen waren, die das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider. Dieses Kleiderzerreißen ist ganz oft wirklich ein Ausdruck von tiefer Trauer. Und sie sprachen zu der Gemeinde der Israeliten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, das Land ist sehr, sehr schön. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, wo Milch und Honig fließen. Doch lehnt euch nicht auf gegen den Herrn und ihr braucht das Volk des Landes nicht zu fürchten, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Mit uns aber ist der Herr, fürchtet euch nicht. Also das ist nochmal dieses, was auch zu diesem Thema passt, mit Gottes Gegenwart. Dieses, der Herr ist mit uns, habt keine Angst. Seine Gegenwart ist mit uns, wir stehen auf der Siegerseite. Und das Volk steht hier vor einer ganz großen Schwelle in ihrem Leben. Treten wir aus dem heraus, wo wir hergekommen sind, was wir kennen, und glauben wir daran, dass Gott was ganz Neues für uns hat, was gut ist, oder entscheiden wir uns dafür, in dem Alten zu bleiben, wo wir herkommen? Und diese Schwelle, das wird halt so ersichtlich, führt dieses Volk in so eine große Krisensituation, dass man eben merkt, okay, am Ende steht sogar Steinigung, ja, da. Und wir können eben dann davon lesen, dass die Herrlichkeit Gottes kam und Gott wirklich so traurig darüber ist und sagt, wie lange noch wollt ihr daran zweifeln, dass ich es gut mit euch meine? Wie lange noch? Wie lange noch wollt ihr mir nicht vertrauen, dass ich gute Wege für euch habe? Und ich glaube, dass Gott auch manchmal diesen Schmerz über uns spürt. Wie lange noch willst du daran zweifeln? Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Frank Krause ist ein Gemeindecoach und der ist jemand, der sich viel mit Veränderungsprozessen in Gemeinden beschäftigt hat. Und der hat einen Satz, der uns auch bekannt ist, aber der hat ihn immer wieder angebracht, nämlich, das haben wir schon immer so gemacht. Und er sagt, das sind bekanntlich die Worte einer sterbenden Gemeinde oder in einer sterbenden Organisation oder einem Betrieb oder in einem Konzern. Und damit sind diese Worte sehr gefährliche Worte. Mit früher verbinden wir eine Geschichte. Wir verbinden damit Erfahrungen und ganz wertvolle Erinnerungen, die gut sind. Und es ist wichtig, das zu würdigen und zu verstehen und zu sagen, das ist unsere Geschichte. Aber wir dürfen immer wieder aufpassen, uns nicht rückwärts zu bewegen. Alles hat seine Zeit. Es steht im Buch der Sprüche. Und so wertvoll wie alle Erfahrungen sind, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, können wir diese Erfahrungen nicht wiederholen. Das ist wichtig zu verstehen. Wir können nicht wiederholen, was im letzten Jahr war. Und wir können auch nicht wiederholen, was eben gestern war. Auch wenn es wunderbar war. Und das ist auch eine Ermahnung, die Gott durch die Propheten gegeben hat, wo wir im Jesaja 43, 18 bis 19 lesen könnt, doch hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach. Bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt. Durch die Wüste will ich eine Straße bauen, Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Und das ist immer wieder ein Bild, was wir uns gerne in Erinnerung rufen wollen. Bleibt nicht bei dem Alten stehen. Gott will Neues bringen, immer wieder neu, an den Orten, wo wir hingestellt sind. Und das kann man, ich finde, mir ist jetzt eine Bibelstelle in letzter Zeit, hat mich sehr tief bewegt und die möchte ich gerne mit euch teilen. Und zwar ist es ein gutes Beispiel für das, dass wir nicht bei dem Alten bleiben sollen, weil dann kann das Ende heißen. Wir können im 2. Mose 17, 4 bis 6 folgendes Ereignis lesen. Da schrie Mose zum Herrn und sprach, was soll ich machen mit diesem Volk? Also ihr müsst wissen, Mose hatte ein murrendes Volk die ganze Zeit über. Wirklich, der hatte so einen harten Job. Jeder von uns würde, glaube ich, das Handtuch hinschmeißen. Der hatte wirklich einen absolut harten Auftrag. Nur wenig fehlt und sie steinigen mich. Ist eine andere Situation, wie wir vorher gehört haben. Und da aber sprach der Herr sprach zu Mose, zieh vor dem Volk her und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir. Auch deinen Stab, mit dem du den Nil geschlagen hast, nimm in deine Hand und geh. Sieh, ich will dort auf dem Felsen am Koreb vor dir stehen. Dann schlage an den Felsen und es wird Wasser aus ihm hervorquellen. Und das Volk kann trinken. Und so machte es Mose vor den Augen der Ältesten Israels und er nannte den Ort Massa und Meriba, weil die Israeliten gehadert und weil sie den Herrn auf die Probe gestellt hatten, indem sie sprachen, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht. Jetzt können wir an diesem Beispiel erkennen, dass unser Leben, genau wie bei den Israeliten, oftmals aus Zirkeln besteht. Das heißt, wir erleben eine Situation und an einem späteren Punkt in unserem Leben können sich Dinge wiederholen. Und bei Mose war das in diesem Fall so, nämlich 2 Kapitel später gibt es wieder diese Situation, das Volk murrt, sie haben Durst. Und dort lesen wir im Kapitel 20, Vers 8, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und sprecht vor ihren Augen zum Felsen, er solle sein Wasser hergeben. Und lass Wasser für sie aus dem Felsen kommen und gib der Gemeinde und ihrem Vieh zu trinken. Und dann können wir weiterlesen, dass Mose das ganze Volk einberuft und sagt, hey, komm zu dem Felsen. Und dann lesen wir, und er sprach zu ihnen, hört ihr Widerspenstigen, können wir für euch aus diesem Felsen Wasser hervorkommen lassen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab. Da kam viel Wasser heraus und die Gemeinde und ihr Vieh konnte trinken. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr nicht an mich geglaubt habt und mich den Israeliten nicht als heilig vor Augen gestellt habt, darum sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Ein ganz harter Satz. Ich will mir das gerne mal mit euch näher anschauen. Wir können an dieser letzten Bibelstelle zwei Dinge sehen, wo Mose vor Gott, wo Dinge passiert sind, die nicht gut waren. Das erste war, Mose hat die Liebe zu seinem Volk verloren. Und das ist ja absolut nicht überraschend, sondern zutiefst menschlich. Aber wir sehen eben hier, dass dieser Groll dazu führt, dass Moses sagt, ich mache jetzt einfach mein Ding. Und hier sehen wir auch eine Gefahr, der insbesondere Personen unterliegen, die in Leitung stehen, weil Leiter ganz oft eben in dieser Gefahr stehen, ihre Macht zu missbrauchen. Dieses, ich mache das jetzt einfach so und euch zeige es jetzt mal richtig. Und dass man eben aus Bitterkeit heraus und aus Wut handelt, anstatt die Menschen zu lieben. Und wir können im 1. Korinther 13 lesen, die Liebe, ohne die Liebe ist alles nichts. Und es zeigt mir immer und immer wieder, wenn du nicht weißt, wofür du in deinem Leben beten sollst, dann bete dafür, dass du in der Liebe zunehmen kannst, dass du mehr Liebe hast für die Menschen, die dir es richtig schwer machen, dass du mehr Liebe hast für deinen Alltag, für deine Arbeitskollegen, für deinen Ehepartner, egal wo du stehst, für deinen Partner, für deine Kinder, lass mich in der Liebe wirklich zunehmen, weil wenn wir nicht in der Liebe sind, ist wirklich alles nichts. Wir können sehen, dass Mose ganz oft auf die Knie gegangen ist, wo Gott auch wütend war und gesagt hat, bitte Gott, du liebst dieses Volk, bitte tu nicht das, was du angekündigt hast. Du hast dieses Volk erwählt. Und Petrus fragt im Neuen Testament immer wieder, ja, wie oft soll ich denn vergeben, wenn mir Menschen wehtun? Wie oft soll ich denn vergeben? Reicht denn nicht 7-mal oder 7-mal 7-mal oder was auch immer? Und Jesus macht klar, du musst immer und immer wieder vergeben, weil das der Schlüssel ist, dass du in Freiheit lebst, dass du lieben kannst. Auch wenn es noch so ungerecht ist, was in deinem Leben geschehen ist, aber wenn du vergeben kannst, dann bist du frei von deiner Geschichte, dann bist du frei von deinen Verletzungen und kannst eben in Freiheit in deinem Leben vorangehen. Das Unterwegssein mit Menschen wird uns ein Leben lang fordern. Es wird uns fordern, zu vergeben. Und es ist an uns, unsere Herzen immer wieder nach Gott auszurichten und eben nicht bitter zu werden, weil bitter ist ein Gift, was all unsere Lebensbereiche umgeben wird. Weil wir dann keine guten Entscheidungen treffen oder eben aus falschen Motiven handeln. Und deshalb will ich euch ermutigen, sagt wirklich Gott, ich will lieben. Sagt es den ganzen Tag, immer wenn wieder was hochkommt, Jesus, hilf mir zu lieben. Ich will vergeben und lieben. Der zweite Punkt, und das ist heute mein eigentliches Anliegen, dass wir an dieser Stelle sehen können, dass Mose und Aaron auf ihre Erfahrungen gesetzt haben. Und diese Erfahrung hat sie zu Fall gebracht. Sie haben ihr Vertrauen mehr auf das gesetzt, was sich bewährt hat, was funktioniert hat, als auf Gottes Reden. Wir können in der Stelle lesen, dass Mose zu dem Felsen sprechen sollte. In dieser ersten Begebenheit war es so, Gott hat gesagt, Mose schlage mit dem Stab auf den Felsen. In der zweiten Begebenheit war es, Mose spreche zu diesem Felsen und es wird Wasser kommen. Das ist so, ich finde es absolut Wahnsinn, weil wir können hier wirklich sehen, dass wenn unser Leben aufhört an einem gewissen Punkt, wo wir sagen, wir haben schon so viele Erfahrungen gemacht, wir leben aus der Erfahrung heraus, dann führt es in Ungehorsam, wo wir nicht mehr auf Gottes Stimme hören, wo wir nicht mehr auf das hören, was sagt er denn in meinem Heute? Und Mose hat, obwohl dann diese harte Aussage war, du kannst das neue Land nicht sehen, er hat einen riesigen Verdienst bekommen. Er war ein großer Mann Gottes, er wurde sogar entrückt. Gott ehrte ihn für das, was er gemacht hat. Und trotzdem war in seinem Leben da ein Punkt erreicht, wo etwas zu Ende ging. Mose hätte noch so viel mehr in seinem Leben sehen können, wenn er das getan hätte, was Gott ihm gesagt hat. Und mir ist es wirklich in dem Zusammenhang so wichtig, weil ich diese Gefahr auch für mich selbst so groß sehe, dass wir unser Leben nicht auf unseren Erfahrungen aufbauen, dass wir den Erfahrungen mehr vertrauen als seinem Reden. Dass wir nicht sagen, das hat sich doch bewährt, das müssen wir doch erhalten und bis zu unserem Lebensende fortführen, weil wir da eben auf der sicheren Seite sind, sondern manchmal fordert uns Gott auf, okay, ich habe Angst, dass das nicht funktionieren wird. Ich habe Angst, dass mein eigenes Ansehen verloren geht. Ich habe Angst, dass ich mein Glänzen vor den Menschen verliere. Das, was so toll aussieht, was ich so gut hinbekomme. Aber ich will das alles niederlegen, weil es mir wichtiger ist, auf deine Stimme zu hören, auch wenn ich mich zum Affen mache. Bin ich bereit, das niederzulegen, wenn Gott sagt, und das legst du jetzt nieder? Und bist du bereit, andere Wege zu gehen, weil er vielleicht was ganz Neues durch dich hindurch tun will? Und ich will euch da immer wieder ermutigen, wenn wir Mose lesen, klingt das alles sehr hart. Wir leben in einer Zeit, wo Jesus für all unsere Schuld gestorben und auferstanden ist. Und wir leben in diesem neuen Punkt. Und Gott gibt dir in deinem Heute immer wieder die Möglichkeit, von deinen, naja, ich mache das halt so, das hat sich bewährt, wo du da davon umkehren kannst, weil du da eben in einer Unabhängigkeit von Gott lebst, weil du da dein eigenes Ding durchziehen willst. Gott lädt dich immer wieder ein, hey, du darfst umkehren von den Wegen, die nicht gut für dich sind, wo du mich nicht fragst, wo ich nicht Teil deines Lebens bin, wo du sagst, ich mache das jetzt einfach so. Gott lädt dich ein und sagt, hey, komm wieder zurück. Du darfst jeden Tag umkehren von dem, wo du deinen Erfolg suchst, dein Ansehen, wo du deinen Plänen mehr Raum gegeben hast als Jesus. Und trotzdem, obwohl wir immer wieder umkehren dürfen, glaube ich, dass ganz viele Christen diesen Absprung nicht schaffen. Und ich glaube, dass es ein ganz großer Schmerz Gottes ist, weil dadurch vieles zum Erliegen kommt. Weil man eben so schwer Dinge niederlegen kann, wo man so glänzt, die so toll aussehen, weil man doch denkt, oh, das sieht so gut aus. Veränderung erwächst aus der Gegenwart Gottes. Wir brauchen die Gegenwart Gottes. Wir neigen dazu, loszurennen und unser Ding zu machen. Aber was ich an Mose und Aaron wirklich schätze, ist, dass sie in allen Schwierigkeiten und Entscheidungen die Gegenwart Gottes gesucht haben. Und dort hat Gott ganz klar gesprochen, was zu tun ist und was auch nicht. Veränderung ist eben genau das. Gott, ich begebe mich in deine Gegenwart und du darfst reden. Vielleicht hast du in deinem Leben Charaktereigenschaften oder Lebensbereiche, wo du auch merkst, ich will hier eine Veränderung sehen. Ich will nicht so bleiben, wie es gerade ist, aber wo du merkst, irgendwie passiert nichts. Und da möchte ich dir sagen, du musst diesen Veränderungsprozess in deinem Leben nicht alleine meistern. Mitch hat es schon gesagt und ich will das gerne nochmal wiederholen. Veränderung beginnt damit, dass du sagst, Gott, hier bin ich und ich mache meine Türen auf, wo der Keller ist, wo die Bereiche sind, wo man sagt, da will ich niemanden ranlassen, das darf niemand sehen, die dunklen Ecken, aber auch das, was nach außen so schön aussieht, dieses, ich mache diese Türen auf und ich sage, Jesus, ich lade dich ein, hier reinzukommen und ich lade dich ein, mich neu zu machen und mich zu verändern, wo Dinge nicht gut sind. Und das ist ganz wichtig. Wo wir aufhören, Dinge festzuhalten, weil wir denken, das macht uns aus, wo wir bereit sind, leere Hände zu haben und zu sagen, Gott, ich will von dir empfangen, was du für mich hast. Ich möchte, also für mich ist es zum Beispiel immer wieder mein Punkt, ich möchte meinen Wert nicht in dem suchen, was ich mache, was ich mache, was ich mache. Ich will damit aufhören und ich will in diese Gottes Gegenwart treten und ich möchte meinen Wert finden in dem Sein vor ihm, einfach zu sein. Und da ist es heutzutage, ist es so sehr, was du erreicht hast, was du in deinem Leben tust, das nährt dich, das schiebt dich an, das ist das, was dich ausmacht. Aber was ist, wenn Gott sagt, dein größter Erfolg, das, was dich ausmacht, bist du bereit, das niederzulegen? Bist du bereit, das hinter dir zu lassen, wenn ich sage, tu das, weil ich was ganz Neues machen will? Ich habe vor ein paar Tagen einen tollen Satz gelesen, den fand ich wirklich super. Der ist englisch, ich übersetze da noch. Unless he wears a diaper, you can't change him. Solange die Person keine Windeln trägt, kannst du sie nicht wechseln. Im Englischen mit change kann man eben auch verändern sagen. Du kannst eine andere Person nicht verändern. Du kannst deinen Partner nicht verändern, deinen Chef nicht verändern, deine Kollegen nicht verändern, deine Eltern nicht verändern. Es kann eben nur jemand verändert werden, der das selbst möchte. Und Gott allein kann diese Veränderung wirken. Und es beginnt mit dir. Du allein kannst entscheiden, Gott, ich will mich verändern. Unabhängig von dem, ob die Menschen um dich herum sich verändern, aber zu sagen, Gott, ich will mich verändern lassen. Wir sind dazu bestimmt, Menschen zu lieben und nicht zu verändern. Mose war ebenso nicht in der Lage, das dem Volk irgendwie, ja, den irgendwie recht zu machen oder zu sagen, hey, ihr müsst euch jetzt mal verändern, so geht's nicht weiter, sondern Mose war so, ja, ich muss sie lieben. Und es kann manchmal heißen, dass die Menschen stagnieren, dass es nicht weitergeht, aber ich kann sie trotzdem lieben in dem Prozess. Deshalb will ich dich ermutigen, höre auf, andere Menschen verändern zu wollen und öffne dein Herz, dich ändern zu lassen, weil wir alle Veränderungen an gewissen Punkten brauchen. Und mir ist es eben heute wichtig zu sagen, wir wollen uns als Gemeinde verändern, immer wieder. Nicht um der Veränderung willen, weil man sagt, das ist halt jetzt angesagt und dann bin ich irgendwie im Trend, wenn man sich verändert und wenn ich mich neu erfinde oder so. Nein, sondern weil wir das wirklich in unser immer wieder uns sagen wollen, wir sind auf einem Weg, wir sind unterwegs und wir wollen nicht stagnieren. Wir wollen nicht in dem stehen bleiben, was wir kennen und was sich für uns sicher anfühlt. Und es wird immer heißen, das kann unbequem werden. Und es kann immer heißen, dass sich Leute auch nicht mehr wohlfühlen. Dass es so Momente gibt, wo man sagt, oh nee, irgendwie, das war, also vor 5 Jahren, das war irgendwie schöner. Und ich glaube, das ist total okay, aber zu sagen, wir wollen nicht in dem bleiben, was wir kennen und wo wir herkommen, sondern wir wollen dieses, was vor uns liegt, entdecken und erkunden. Und ich weiß nicht, was das im Konkreten für unsere Zukunft heißt. Ich hatte letztens so ein Bild, das hat mich so begeistert, dass wir wirklich so diese zurückgehen dürfen, wo wir klein waren und wir von unserem Papa die Hand nehmen und wir laufen da irgendwo entlang. Wir haben zum Beispiel als Kinder, das war immer ganz toll, Ironie Ende, dass man bei 30 Grad in den Alpen wandern geht. Das war unser Sommerurlaub. Ich war nicht am Meer. Wir sind bei 30 Grad auf den Alpen gegangen. Und ich wusste aber auch nicht, ich meine, gut, bergauf, das ist relativ klar. Aber du weißt am Ende nicht, wo geht's denn hier hin? Wie lange geht es noch? Alles drum und dran. Aber dieses, ich habe einen Papa und der nimmt meine Hand und der kennt den Weg. Ich weiß nicht, wo der Weg hingeht. Und genauso wissen wir nicht, wo dieser Weg hingeht. Aber wir wollen diesen Weg gehen. Und es kann heißen, dass wir vielleicht als Gemeinde sagen, wir müssen Dinge niederlegen oder Dinge gehen zu Ende, die glänzen, die sind toll, wo alle jubeln und sagen, genau das ist es. Aber was ist, wenn Gott, und es hat nicht nur mit einer Person zu tun, aber wenn wir merken, im Kern Gott redet da und er will was tun, sind wir dann bereit, es niederzulegen? Das kann sein, dass Gott sagt, hey, hier soll was Neues beginnen, ihr sollt was Neues ins Leben bringen. Es kann sein, dass Gott sagt, hey, Gemeinde sieht ganz anders aus, wie ihr euch das vielleicht vorstellt. Und das zeigt sich eben schon in kleinen Entscheidungen in der Vergangenheit, wo wir gewisse Entscheidungen getroffen haben. Also wir hatten das, glaube ich, noch gar nicht so in der Gemeinde erzählt, aber wir sind, also die Steffi ist vor allen Dingen durch diesen Prozess gegangen, dass sie ja ganz tolle Lieder übersetzt hat und da auch in längeren, wirklich mit den Liedern auch schwanger gegangen ist, das lange bewegt hat. Und wir wirklich gemerkt haben, oh, die Lieder, das ist so toll, wenn wir die hier singen. Und dann haben wir eben im Nachhinein erfahren, dass man das nicht darf und dass es nicht erlaubt ist. Und dann stand man eben, also im Besonderen die Steffi, aber auch wir als Lobpreisteam, vor dieser Weggabelung, wo wir sagen können, nee, da rebelliere ich jetzt dagegen. Also so eine Regelung geht überhaupt nicht. Wir machen das jetzt weiterhin. Oder sind wir bereit, was wieder verschwinden zu lassen, wo wir sagen, ja, da lag echt viel Gutes drauf, aber wir merken, das ist nicht in dem, wie Gott sich das vorstellt und wir legen das wieder ab. Und dann ist was entstanden, wo wir das abgelegt haben, dass Gott angefangen hat und da eine ganz starke Salbung drauf gegeben hat. Wir erleben das ja wirklich auch in den Gottesdiensten, dass neue Lieder selbst geschrieben worden sind und dass sich Leute miteinander treffen und Lieder schreiben. Und Gott bringt was Neues, was wir niemals geplant haben. Aber das geht nur dann, wenn ich was loslasse. Und auch da ist es wieder dieser Schritt, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Und wir werden andere Dinge erleben, wo wir merken, naja, das hat jetzt nicht funktioniert oder das ist vielleicht eher im Verborgenen, was niemand sieht und trotzdem ehrt es Gott viel mehr, wie das, was sichtbar ist und wo alle Leute jubeln. Und so finden auch gerade andere Prozesse statt, wo wir merken, wir wollen uns verändern, wir wollen in eine Reife kommen, wir wollen gerne auf den Wegen gehen, die Gott für uns hat, weil er uns eine Verantwortung gegeben hat und wir gut damit umgehen wollen. Und wir brauchen eben genau deshalb das Reden Gottes in unserem persönlichen Leben, aber auch in unserem Leben als Gemeinde. Wir brauchen jeden Tag dieses neue, frische Wasser, was Gott uns gibt. Wenn dich Menschen fragen, was hast du mit Gott erlebt, dann will ich nicht, dass du sagst, also letztes Jahr, da war da mal irgendwas, es kann manchmal diese großen Zeugnisse geben, die werden auch uns prägen. Aber ich will, dass wir das frische Wasser haben, diese kleinen Begegnungen mit Jesus im Alltag, wo wir sagen, und da hatte ich eine Begegnung mit ihm und da hat er was in mein Herz gelegt und da hat er zu mir gesprochen, weil das ist seine Sehnsucht, dass er uns nahe ist und dass er uns beschenken kann. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Du kannst sagen, ich bleib so, wie ich bin und es ist okay. Aber ich will dir damit sagen, du wirst nicht das sehen, was Gott eigentlich durch dein Leben tun möchte. Und ich glaube, dass Gott viele Tränen deshalb weint. Weil er wirklich, das ist nicht nur für mich oder für Einzelne, das ist für uns alle. Gott hat so viel mehr für dich, als du dir vorstellen kannst. Aber wenn wir sagen, nee, ich bleib so, alles supi, alles toll, machen wir eine Tür zu, wo Gott so viel mehr Türen eigentlich für dich öffnen möchte. Und das ist der Punkt, den wir immer wieder verstehen dürfen. Mit dem Zeitpunkt, wo wir Jesus unser Leben gegeben haben. Vielleicht hast du das noch nicht, dann will ich dich dazu einladen, weil das die beste Entscheidung ist, die du treffen kannst, weil Jesus wirklich, weil er dich liebt und weil er dein Leben neu machen möchte, weil du für ihn wichtig bist, weil er dich sieht. Aber mit diesem Tag beginnt ein Prozess. Das ist nicht so Haken dahinter, okay, ich habe es jetzt gesagt, ich bin Christ, supi, alles fit. Du bist erlöst, definitiv, aber es beginnt ein Prozess der Veränderung. Dein Herz wird verändert. Dein Herz wird verändert, immer mehr, bis zu deinem Lebensende. Deshalb will ich dich ermutigen, suche dir Menschen, für die du offen bist, auch in diesen ekligen Prozessen, wo du sagst, das soll mich eigentlich niemand sehen, das jetzt denken alle schrecklich von mir. Das ist so gut, Menschen zu haben, die diese ekligen Seiten sehen, die darum wissen, wo du sagst, hey, bitte, du musst mir da helfen, ich will das wirklich aussprechen, die für dich mitbeten, weil Rückzug heißt immer Stillstand. Rückzug ist immer Stillstand und Gott will nicht, dass du stehen bleibst. Er will dich weiterführen. Gott ist dein Herz und dein Prozess wichtiger als all das, alle Veranstaltungen, alle Programme, die wir uns ausdenken. Alle Veranstaltungen und Programme hier können tot sein, wenn Gott nicht drin ist. Und das Schlimme ist, dass man es manchmal nicht mehr merkt. Weil es ist doch super, alles toll. Aber ich denke, oh, ich würde mir so wünschen, dass wir unsere Herzen so sehr danach ausstrecken, dass wir sagen, Jesus, du sollst der Mittelpunkt sein. Zeig uns, was die nächsten Schritte sind. Wir wollen nicht Dinge erhalten oder auf das bauen, was sich bewährt hat. Wir wollen das ehren, aber wir wollen immer neu von dir hören. Und ich will uns einladen, dass wir uns miteinander auf diese Reise begeben, wo wir tatsächlich nicht wissen, was kommt, aber uns immer wieder darauf einlassen, das Alte hinter uns zu lassen und uns von Gott beschenken zu lassen, weil das ist das, was passieren wird. Er wird uns beschenken. Und dafür würde ich jetzt gerne nochmal beten. Jesus, ich danke dir, dass Veränderung was Gutes ist. Und ich danke dir, dass wir immer wieder neu unabhängig werden dürfen von dem, wie sich Dinge anfühlen. Danke, dass du uns manchmal in ekelhafte Prozesse führst, die wehtun, die nicht einfach sind. Aber danke, dass du ein größeres Ziel dahinter hast, nämlich unser Herz zu verändern. Unser Herz wirklich dir ganz hinzugeben. All diesen Mist, der uns noch so festhält, wirklich wegzuschneiden und da wirklich in eine Freiheit zu kommen, wo wir tatsächlich sagen können, Jesus, du hast mein ganzes Herz, du hast mein ganzes Leben und ich bin bereit, Dinge niederzulegen, die vielleicht toll aussehen, aber ich will dir nachfolgen. Und ich bete, Jesus, dass es nicht nur so ein Moment ist, sondern dass wir das tatsächlich, dass du uns da auch Gnade gibst, dass wir tatsächlich diese Entscheidungen treffen, wenn du das von uns verlangst. Und auch wenn es unser Kostbarstes ist, Herr, will ich beten, dass wir bereit sind, es niederzulegen, wenn du das von uns willst, weil du uns wichtiger sein sollst als alles andere. Jesus, ich danke dir, dass ein weites Land für jeden von uns vor uns liegt. Und ich bete, weil wir das dir nur hinbringen können, dass da, wo gerade Menschen das Gefühl haben, ich stehe so still, ich stagniere, ich bin frustriert mit dem, wie ich bin, dass du ihnen hilfst, wirklich in ihr Herz zu kommen, dass ihre Herzenstüren öffnen für dich und dass sie Vertrauensmenschen damit einladen, damit du Veränderung wirken kannst. Danke, dass wir in Beziehung miteinander stehen dürfen und dass es gut ist, wenn wir einander die dunkelsten Ecken zeigen, weil du dann mit deinem Licht reinkommst und mit deiner Wiederherstellung. So bete ich, dass Herzen wiederhergestellt werden und dass du Wege neu machst. Amen.